Herr Gittinger, Sie haben ein Buch geschrieben über die Novemberrevolution 1918-1919 und der Titel ist ja Der verpasste Frühling des 19. Jahrhunderts. Ich würde das tatsächlich ein Stück weit gern wörtlich nehmen und eben auf den Frühling vor 100 Jahren 1919 schauen. Und wenn wir das ganz allgemein tun und uns überlegen, was sind das für Ereignisse, die da schon zurückliegen, dann ist ja da präsent der Januaraufstand in Berlin im Januar 1919. Wenn wir das vielleicht zum Ausgangspunkt nehmen, wie würden Sie denn den Zustand der Bewegung, der revolutionären Bewegung in dieser Situation beschreiben? Was für Forderungen sind das da, die gestellt wurden? Welche Stoßrichtungen hatte die Bewegung? In welchem Zustand war sie?
Ja, also es ist natürlich sehr komplex, diese Geschichte. Es war ja so, dass es eine Regierung der Volksbeauftragten gab, also eine sozialistische Regierung, wie sie sich auch nannte, aus SPD und USPD. Die SPD war ja damals gespalten durch den Weltkrieg. Und im Januar waren aber die Mitglieder, die drei Mitglieder der USPD schon aus der Regierung ausgeschieden. Es ging damals um die Weihnachtskämpfe, aufgrund dessen, als die Matrosen angegriffen wurden von kaiserlichen Truppen und Ebert das eben befohlen hatte, sind die ausgetreten. Und dadurch entstand also auch eine Situation, dass das, was von vielen gefordert wurde, von vielen Arbeitern und Arbeiterinnen, eben nicht erfüllt wurde, nämlich die sogenannte Sozialisierung der reifen Betriebe und auch die Zerschlagung des preußischen Militarismus. Beides stand ja im Erfurter Programm der SPD 1891, und da war dann doch eine ziemlich große Wut bei den Arbeitern und Arbeiterinnen. Und es kam dann, als der sozusagen die letzte Bastion der USPD, der Polizeipräsident von Berlin, Erich Eichhorn, abgesetzt wurde, kam es zu Massendemonstrationen, die also praktisch noch größer waren als am 9. November, als die eigentliche Revolution war. Und diese Demonstrationen führten aber gleichzeitig auch zur Besetzung von Zeitungen, zu spontanen Besetzungen, bewaffneten Besetzungen von Zeitungen. Und es glaubte dann ein Revolutionsrat sozusagen jetzt die Regierung übernehmen zu können. Es kam dann zu brutalen Auseinandersetzungen. Die Freikorps haben dann die Besetzer rausgeschossen sozusagen mit Artillerie und Flammenwerfern und Minenwerfern und haben auch schon die ersten exekutiert. Also das war schon eine sehr gewalttätige Auseinandersetzung, wo dann, ja, manche haben das die Marne-Schlacht der Revolution genannt. Also an der Marne sind ja die deutschen Truppen gescheitert an der französischen Armee im Ersten Weltkrieg. Und das haben dann Leute sozusagen übertragen auf die Revolution. Das war dann schon ein großer Schock, weil es kam hier zu den ersten großen Gewalttätigkeiten und die Arbeiter waren da schon ziemlich traumatisiert.
Und es ist ja auch folgenreich für die Bewegung gewesen, wenn man sieht, dass eben wichtige Führungspersönlichkeiten der frisch gegründeten Kommunistischen Partei getötet worden sind in diesem Zuge, eben Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Ja. Trotzdem kam es ja dann im Februar, Mitte Februar 1919, wieder zu Streikbewegungen, auch in Berlin, wo es dann auch einen Generalstreik gab. Was waren denn Anlässe, was waren Ausgangspunkte dieser Streikbewegung dann in Berlin?
Ja, also es gab eine Streikbewegung schon im Januar im Ruhrgebiet und in Halle, Merseburg und in Thüringen, also im sogenannten mitteldeutschen Industriegebiet, übrigens auch in Oberschlesien. Das waren die drei Industriegebiete, die großen. Und natürlich dann Ende Februar, Anfang März in Berlin. Und da waren die Forderungen ganz ähnlich. Also die Forderungen Zerschlagung der Freikorps, Zerschlagung des preußischen Militarismus, Sozialisierung in der reifen Betriebe. Und es kam noch dazu Bestrafung derjenigen, die Luxemburg und Liebknecht umgebracht haben. gebracht haben. Und es wurde gefordert, Bestrafung derjenigen, die den Ersten Weltkrieg zu verantworten haben, also die deutsche Generalität und einige deutsche Politiker. Und das war dann die große Forderung der Streikenden. Und es gab einen Generalstreik, es gab einen Vollzugsrat, in dem übrigens und eine Vollversammlung auch des Vollzugsrats der Arbeiter- und Soldatenräte. Und da waren also auch SPD, ganz viele SPDler mit drin, ganz viele USPDler und auch von der KPD. Und es waren auch sogar ein paar Bürgerliche dabei. Und die haben dann beschlossen, übrigens auch mit Stimmen der SPD, Mitglieder dort eben einen Generalstreik zu machen. Und dieser Generalstreik hat auch sehr gut funktioniert. Aber es kam dann wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, vermutlich hauptsächlich durch Provokateure gab es Plünderungen. Und das war dann wiederum für Noske, das war der Reichswehrminister SPD, der Grund, mit einer gigantischen Streitmacht jetzt in Berlin einzumarschieren. Und da kam es dann zu einem rechtswidrigen Schießbefehl. Es sollte also jeder, der da mit der Waffe in der Hand angetroffen wird, sofort erschossen werden. Das heißt also, die Freikorps, die da zugeschlagen haben, die waren fünfmal ungefähr so stark wie im Januar. Und sie haben jetzt wirklich noch mehr mit Artillerie in der deutschen Hauptstadt, dicht besiedeltes Gebiet mit Artillerie und sogar mit Panzern und Flugzeugen auf die Zivilbevölkerung geschossen. Und dieser Schießbefehl hat dann zu 1200 Toten, ganz viele Nichtkämpfer waren da auch drunter, in wenigen Tagen geführt in Berlin.
Auf diesen Charakter dieser gegenrevolutionären Gewalt würde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, aber ich würde gerne nochmal nachfragen, weil Sie eben auch den Streik im mitteldeutschen Gebiet erwähnt hatten und das ist ja interessant für uns in Halle, weil auch hier ja sozusagen diese Streikbewegung stattgefunden hat und die Märzkämpfe dann hier stattgefunden haben, die ersten quasi, also im Jahr 1919. Wenn wir da einen Blick drauf werfen können, was ist denn Ihres Erachtens vielleicht das Besondere an dieser Streikbewegung in diesem mitteldeutschen Raum?
Ja, also das Besondere ist erstmal, dass die USPD tatsächlich da, also die linksradikale SPD, da die Mehrheit hatte, ja, auch in den Räten. Und dass die, dass es ihnen da auch gelungen war, einen Generalstreik zu machen. Aber auch dieser Streik wurde dann von Freikorps, die unter dem General Merker da einmarschiert sind, dann auch niedergeschlagen. Man muss aber dazu sagen, dass tatsächlich in Mitteldeutschland die Arbeiter- und Soldatenräte etwas klüger vorgegangen sind. Also sie haben verhindert, dass es da zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, was ja dann immer der Grund für diese Massaker war. Sondern sie haben sich wirklich auf den Generalstreik konzentriert. Und der Merker, der dann da einmarschiert ist, der hat dann zum großen Teil sozusagen keine Gewalt mehr vorgefunden oder konnte sozusagen nicht mehr gewalttätig zuschlagen, weil die sich einfach zurückgezogen haben. Sie wurden natürlich trotzdem aufgelöst.
Ja. Ja, General Merker ist von Stadt zu Stadt gezogen und hat Stück für Stück quasi die einzelnen Räte entmachtet und die ja sozusagen Streikbewegungen niedergeschlagen. Sie hatten das auch schon erwähnt, in Berlin ist das ja besonders heftig, wenn man eben auch sieht, dass ja die ersten Fliegerbomben auf deutsche Städte abgeworfen wurden, eben von Deutschen, von der deutschen Armee aus und dass auch am 11. März zum Beispiel 30 Angehörige der Volksmarinedivision erschossen worden sind. Wenn wir uns das Kalkül hinter dieser Gewalt anschauen, wie kann man sich das denn erklären und wie lässt sich da auch die Rolle der SPD erklären und mit was für einem Kalkül geht sie denn da vor?
Ja, also der Noske, dessen Kalkül war Vernichtung. Ja? Also der wollte tatsächlich diese Arbeiter- und Soldatenräte nicht einfach wegdrängen, sondern der wollte sie richtig vernichten. Also der hatte eine Vernichtungsstrategie, die natürlich d'accord ging mit den Generalen, den kaiserlichen Generälen und den Freikorps, die ja Noske auch als ziviler Oberbefehlshaber kommandierte. Ja? Und er war da auch abgesichert durch die Führung der SPD. Also auch Ebert war da ganz klar auf der Seite von Noske. Es hieß dann immer sozusagen kurze und brutale oder schnelle Schläge, ja, und dann ist das Ganze befriedet. Ja, also man kann das auch nennen, totaler Krieg ist der kürzeste Krieg, so kann man es eigentlich auch interpretieren. Ja. Und da war eben nicht nur Noske allein und auch nicht nur die Freikorps, die das gemacht haben, sondern das wurde gestützt von der Führung der SPD.
Nun ist das ja genau die Zeit, wo in Weimar quasi die Regierung sitzt und die Nationalversammlung an einer Verfassung arbeitet. Inwiefern, oder das Interessante daran ist ja, dass sozusagen die Nationalversammlung dann an einem Ort sitzt, der zwar den Kämpfen in Berlin sozusagen ein Stück weit entrückt ist, aber es ist ja genau das Gebiet, in dem rundherum überall auch gestreikt wird. Inwiefern hat das denn diese Nationalversammlung auch tangiert, dieses Geschehen?
Ja, das Verrückte war ja, der Soldatenrat in Weimar hat ja vorgeschlagen, die Nationalversammlung zu schützen. Ja. Und das wollte Noske nicht. Er wollte das mit diesen brutalen Freikorps machen. Ja. Und er hat dann da auch den Soldatenrat rausgedrängt. Ja. Und sie wollten sich sozusagen lieber von den Rechten, mit denen sie ja schon lange ein Bündnis eingegangen waren, schützen lassen. Sie vertrauten diesen Offizieren, diesen wirklich brutalen und zum Teil eben durch den Krieg auch brutalisierten Offizieren mehr vertraut haben als ihre eigenen Anhängerschaft. Ja. Also es waren ja auch ganz viele Soldatenräte von der SPD. Ja. Also es ist total verrückt. Ja. Und also es ist ja kaum zu verstehen, warum Noske dermaßen brutal immer vorgegangen ist. Man muss dazu sagen, der Merker war nicht ganz so brutal wie die in Berlin, ja, also Waldemar Papst, oder wie dann auch später Epp und die ganzen Freikorps und Hermann Erhardt von der Brigade Erhardt in München, die da ja auch Massaker veranstaltet haben.
Worauf meine Frage auch so ein bisschen gezielt hat, ist, dass ja sozusagen mit der Weimarer Verfassung ja dann die Entscheidung auch nochmal manifestiert wird, bürgerlicher parlamentarische Republik statt einer Räterepublik, Rätedemokratie. Trotzdem sind ja sozusagen da auch so Sachen reingegangen wie das Betriebsrätegesetz. Ja. Kann man sagen, dass das auch mit auf Einfluss der Streiks rundherum vielleicht mit passiert ist?
Ja, das war natürlich so, dass es nicht nur die Forderung nach Sozialisierung gab, sondern eben und die Entmilitarisierung oder eben halt Volkswehr, Milizarmee, demokratische Armee, sondern es gab natürlich auch die Betriebsrätebewegung. Also es sollten die Betriebe kontrolliert werden von den Betriebsräten. Und deswegen hat man sozusagen als Zuckerbrot neben der Peitsche angeboten, das in die Verfassung reinzubringen. Ja. In der Verfassung steht es sozusagen neutral drin, ja. Aber dann 1920 in dem Betriebsrätegesetz sollten die eben nur für soziale Dinge da sein, die Betriebsräte, und überhaupt nicht eingreifen können in die Betriebsablauf, in den Betriebsablauf selber. Ja, so wie man sich das natürlich als Betriebsrat damals vorgestellt hatte, dass man also auch mitwirtschaften kann, sozusagen, also eine demokratische Wirtschaft aufbaut. Ja. Und das wollte die SPD und natürlich auch die Bürgerlichen überhaupt nicht. Und man hat natürlich auch noch eine Sozialisierungskommission eingesetzt und hat da bürgerliche Wissenschaftler reingesetzt, und die hat sich ständig vertagt, und irgendwann kam dann was raus, was überhaupt nichts mehr mit Sozialisierung zu tun hatte. Ja.
Wir haben jetzt schon einen genaueren Blick auf die Streikbewegung in Berlin und im mitteldeutschen Raum geworfen. Was ja dann aber auch noch entscheidend wird, ist die Bewegung im Ruhrgebiet. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, so im April rum setzt das dann dort ein. Und mein Eindruck ist, dass da die Kämpfe und die Forderungen, die dargestellt werden, ja nochmal sehr entschlossen sind und sehr weit gehen. Und teilen Sie diesen Eindruck? Was ist denn Sache im Ruhrgebiet dann in dieser Zeit?
Ja, also da wurde ja dann zum Teil schon wild versucht zu sozialisieren, ja. Und da haben sich dann auch die Streiks immer mehr gesteigert. Es waren aber auch da, wie gesagt, SPD-Basismitglieder sozusagen, also die Arbeiter, die in der SPD organisiert waren, die haben da auch mitgemacht. Und die USPD und die KPD, die haben da tatsächlich zusammengearbeitet. Aber auch da wurde immer wieder vorgegangen mit Zuckerbrot und Peitsche von der Führung. Also der Severing war da sozusagen der Kommissar dafür, war auch ein SPDler. Und der hatte den General Watter. Das war auch wieder einer, Freikorps, Reichswehr und so weiter. Der Severing hat dann immer noch so Kompromisse vorgeschlagen. Und gleichzeitig ist der Watter aber dann auch immer rein ins Ruhrgebiet und hat da versucht, dies alles zu zerschlagen. Ja. Und das hat sich aber eigentlich erst richtig gesteigert, ein Jahr später, als es zum Kapp-Putsch kam, ja, und in ganz Deutschland der größte Generalstreik zur Rettung dieser Weimarer Regierung von dieser Regierung auch noch losgetreten wurde. Ja. Und da hat sich dann im Ruhrgebiet eine richtige Rote Ruhrarmee gebildet, die dann auch wieder ganz brutal zusammengeschlagen wurde von den Freikorps. Übrigens zum Teil von denen, die gegen die Regierung geputscht haben. Ja.
Jetzt sehen wir das immer wieder, dass an allen Stellen, wo tatsächlich die revolutionäre Bewegung wieder aufflammt, eben ganz brutal diese Freikorps da einrücken und Regierungstruppen. Ich frage mich so ein bisschen, was die Gründe für das Scheitern sind, weil, also klar hat man die militärische Übermacht. Wir haben ja auf der einen Seite sozusagen selbstorganisierte Arbeiter, die versuchen, sich zu bewaffnen, auf der anderen Seite halt irgendwie ja Soldaten, die gerne Soldaten sein wollen und dementsprechend auch gnadenlos sind. Trotzdem stelle ich mir die Frage, wenn man sieht, dass im Frühling 1919 es so massive Streikbewegungen gegeben hat, die ja auch eine enorme Macht eigentlich entfalten konnten, wie es trotzdem dann möglich ist, die so niederzuschlagen? Gibt es auch noch andere Gründe als die militärische Unterlegenheit?
Ja, natürlich. Also erstmal, die haben sich nicht richtig koordiniert oder sie haben es nicht geschafft. Ja, also es gab keine wirkliche Koordinierung dieser ganzen Streiks. Es gab ja auch in Bayern eine Räterepublik und in Braunschweig und in Bremen. Und die haben es halt wirklich nicht geschafft, das zu koordinieren. Da waren natürlich zum Teil auch unterschiedliche Interessen. Und gleichzeitig war natürlich die Spaltung der Arbeiterbewegung, die ja durch das Kriegsende sich nicht aufhob, sondern diese Arbeiterbewegung hat sich ja auch deswegen gespalten, nicht nur wegen des Kriegs, sondern weil es da eben radikalere Forderungen gab, die ja eigentlich im Erfurter Programm drinstehen, die aber die Führung nicht haben wollte, also weder die Zerschlagung des Militarismus noch die Sozialisierung. Und da gab es natürlich auch Anhänger der SPD, zahlreiche, die das erstmal alles mit der Nationalversammlung machen wollten. Ja. Und da gab es also ganz viele, die gedacht haben, man macht jetzt eine Nationalversammlung und die bestimmt es dann schon alles. Ja. Also diese Spaltung, die sozusagen auch ein unterschiedliches Vorgehen impliziert hat. Ja. Die einen wollten die Nationalversammlung, die anderen wollten das jetzt sofort. Ja. Diese Teilung hat dann auch dazu geführt, dass man mit den Streiks und auch mit dem Widerstand gegen die Freikorps nicht mehr durchkam.
Als abschließende Frage vielleicht so ein kursorischer Ausblick. Wie ging es denn nach dem Frühling 1919 weiter? Kann man sagen, dass die gegenrevolutionäre Gewalt diesen Frühling, diesen revolutionären Frühling tatsächlich erstmal beendet hat?
Ja, sie hat ihn beendet und sie war eben nur möglich, weil eben auch die Führung der Sozialdemokratie sich mit ihnen verbündet hat und weil sie eigentlich nicht mal eine Republik wollte, sondern eine konstitutionelle Monarchie und weil sie auch das Erfurter Programm einfach nicht umsetzen wollte. Ja. Und weil sie natürlich eine gigantische Angst vor dem Bolschewismus hatte und das natürlich auch sozusagen vor sich hergetragen hat. Und dadurch war es eben auch möglich, dass dieser Frühling nicht zu einem wirklichen Frühling wurde. Die letzte Chance war dann eben ein Jahr später im Kapp-Putsch, als tatsächlich die Freikorps dann gegen die eigenen Verbündeten, die SPD-Führung und die Bürgerlichen in der Regierung revoltiert hat oder geputscht hat, ist besser gesagt, und sie dann gerettet wurden durch diesen Generalstreik, aber gleichzeitig diesen Generalstreik dann verleugnet haben und mit den Putschisten und der Reichswehr alles zusammengeschossen haben.
Wir können am Ende noch einen Literaturhinweis geben, weil Sie vor wenigen Tagen ein weiteres Buch herausgebracht haben, ein Buch über die Volksmarinedivision, die wir ja im Gespräch auch schon erwähnt hatten. Worum geht es denn in dem Buch? Was ist Anliegen dieses Buches?
Ja. Also das ist eine ziemlich unbekannte revolutionäre Truppe, die Volksmarinedivision. Das waren die Matrosen, die in Kiel und in den Küstenstädten die Revolution ja erst losgetreten haben, dadurch, dass sie nicht ausgelaufen sind und den Kaiser verjagt haben und die Revolution ins Land getragen haben. Und die sind dann auch zum Teil nach Berlin zurückgekehrt. Da waren auch viele Berliner dabei und haben sich organisiert und haben erstmal die Regierung der Volksbeauftragten bewacht und ganz viele Gebäude auch bewacht. Sie waren sozusagen die Wache der Revolution. Ja. Aber sie sollten dann missbraucht werden für Konterrevolution gegen die Arbeiter- und Soldatenräte. Und als sie sich da aber nicht haben missbrauchen lassen, wurden sie dann verleumdet. Sie hätten geplündert im Schloss, wo sie zum Teil gelegen haben. Und sie wurden dann angegriffen. Ihnen wird die Löhnung verweigert. Und dann haben sie wieder revoltiert. Und dann waren sie sozusagen die verhasste Truppe der Revolution plötzlich. Und wurden dann auch von den Freikorps bestialisch zum großen Teil umgebracht. Ja.